Mein heutiger Gast im Radio Salzburg Café ist Autor, Stand-up-Comedian, Jugendbetreuer und Flüchtling. In seinem neuen Comedy-Programm bezeichnet er sich selber als der Flüchtling ihres Vertrauens. Vor 5 Jahren ist er aus Syrien geflüchtet und hier in Österreich gelandet. Das Buch über seine Flucht mit dem Titel »Wenn der Jasmin auswandert« ist ein Bestseller geworden. Ich freue mich sehr, dass er heute bei mir ist. Chad Turchman, herzlich willkommen, einen schönen guten Morgen.
Danke.
Es ist mir eine große Ehre, dass wir uns duzen. Das haben wir im Vorfeld der Sendung ausgemacht, weil man sich vielleicht auch ein wenig leichter tut beim Miteinanderreden. Wie ist das denn in der arabischen Sprache? Gibt es da auch die Unterscheidung zwischen du und sie?
Allerdings, das gibt es auch, aber nicht so häufig wie im Deutschen. Also bei uns gibt es diese dritte Personform. Also erst wenn du mit einem Minister oder einer Ministerin sprichst oder mit einem Richter, das ist so wirklich dann so eine höhere Instanz, dann spricht man in der dritten Person, also eher Majestät quasi so.
Okay, also so wie eure Hoheit.
Genau, diese Form gibt aber so sie und du, nein.
Das heißt, es wäre jetzt auch in Syrien viel natürlicher, wenn wir per du wären.
Ja, das ist mein Problem auch, dass ich ständig Menschen duze. Also egal, wo ich am Anfang habe auch nicht gewusst, wann, wo sie ist. Bei uns ist der Personalpronomen vor. Also hier ist ich esse. Bei uns ist esse ich so. Das merkt man auch so. Und am Anfang habe ich einfach gesagt, was mache ich jetzt? Ich habe dann sicherheitshalber beide gesagt, ich esse ich. Oder so, du gehst du. Das ist ungefähr einfach beide.
Dennoch muss man sagen, du bist seit 5 Jahren hier in Österreich. Du bist noch kurz vor der großen Flüchtlingsbewegung gekommen. Du sprichst perfekt Deutsch. Wie hast du das so schnell überhaupt gelernt?
Vielen Dank. Ich finde es doch bei weitem noch nicht. Ich bin unzufrieden. Versuche auch weiterhin zu lernen. Aber Dankeschön. Ich habe am Anfang so, als ich nach Österreich gekommen bin, realisiert, dass das wirklich schwierige Sprache ist, weil ich habe Englisch und Französisch gelernt und ich habe dann gemerkt, boah, da gibt es wirklich viele Strukturen und dennoch Unregelmäßigkeiten. Also so. Und ich bin ein Mensch, der viel labert, also ich mag mit Menschen ins Gespräch kommen und das war so quasi mein erstes Ziel. Ich habe selbstständig gelernt, so über YouTube. Ich habe auch versucht immer wieder mit Menschen so in Kontakt kommen auf der Straße. Ich habe Menschen so angesprochen, angequatscht, im Bus, bei der Bäckerei, überall so. Weil in der Schule lernt man Deutsch, aber eher so Grammatik, so man lernt die Regeln. Um fließend zu reden zu können, muss man so ins Gespräch kommen. Es war schwierig, weil oft war peinlich, so Dinge zu sprechen, die keinen Sinn machen, aber das muss man einfach in Kauf nehmen. Und meine Geheimnismethode, das kann ich hier entlüften oder preisgeben, ist Lernen beim Schlafen. Das ist so, du schläfst und nebenbei gibt es Dialoge, so langwierige Dialoge, 3-4 Stunden durch den Kopfhörer einfach. Das ist wirklich faszinierend, wie das Gehirn sich das all das merkt.
Also dein Unterbewusstsein hat dir quasi dabei geholfen.
Genau, ganz
jetzt
genau.
Bist du in Matzee zu Hause, da spricht man auch Flachgauer Dialekt. Wie ist es dir mit dem österreichischen Dialekt gegangen?
Es war schwierig, es ist ein, so, um richtig zu artikulieren, ein Horrorfilm. Weil du lernst auf der Straße eine Sprache, also in der Schule eine Sprache und dann gehst du auf der Straße und es ist völlig andere Sprache. Ich dachte am Anfang, die Lehrer mich verarschen und die falsche Sprache beibringen.
Du hast da ja auch eine sehr lustige Episode in dein Comedy-Programm eingebaut vor der Supermarktkasse.
Genau, das war eigentlich meine allererste Erfahrung mit dem Dialekt. Und zwar gleich, als wir zum Asylheim gebracht wurden von der Aufnahmezentrum, also erste Verteilungszentrum. Und dann habe ich die Betreuerin gefragt, wie begrüßt man sich auf Dialekt? Weil ich habe das jetzt mehrmals draußen gehört. Der hat gesagt, na, das ist jetzt viel zu früh. Sag einfach Hallo und mit der Zeit lernst du diese Begrüßungen. Aber ich habe mich nicht zufrieden gegeben damit und wollte eben noch so nachforschen. Und dann war ich mit einem Freund, mit Mohammed im Supermarkt. Und dann standen letztendlich in der Schlange bei der Kasse und das war auch eine lange Schlange, viele Menschen. Und dann habe ich gehört, wie die Kassiererin immer wieder so die Menschen auf Dialekt begrüßt hat. Und dann haben wir gesagt, ja, schau, so geht das, merkt ihr das. Und dann habe ich immer wieder gehört, wie nach so einer Person, nach der anderen. Und dann, als ich dran war, wollte ich einfach, ja, loslegen und sie begrüßen. Und dann habe ich ihr gesagt, Asakala. Und sie hat gelächelt und ich habe mir gedacht, ja, das passt. Sie hat mir sogar eine Tasche, eine Plastiktüte gratis gegeben. Und dann bin ich zurück ins Quartier gegangen und dann wollte ich meine Betreuerin beeindrucken, was nicht so funktioniert hat. Das war eher lustig. Aber das war so ab diesem Tag so unser Grüß im Haus. Also wenn man kommt, Sakala, wenn man geht, Sakala, so. Und irgendwann war es so herzlicher als Servus.
Sakala. Für alle, die jetzt flachgauerisch nicht verstanden haben, war Sakala ein Sakal auch.
Ach so, ja, ich dachte, das ist selbstverständlich. Ja,
vielleicht schon.
Also.
Man muss dazu ja auch sagen, du hattest die deutsche Sprache auch nie am Radar, auch wie du dich auf die Flucht gemacht hast, denn dein eigentliches Ziel wäre ja Schweden gewesen.
Jein, also Ziel, um ehrlich zu sein, jetzt im Nachhinein reflektiert, habe ich keins gehabt. So. Auf der Flucht. Du willst einfach irgendwo ankommen, wo es sicher, wo du in Würde leben kannst und wo du als Mensch respektiert wirst. Das zumindest waren meine Gedanken.
Dass du dann ausgerechnet in Österreich gelandet bist, war auch mehr Zufall oder Schicksal. Über die Flucht wollen wir gleich noch weiter reden. Der syrische Autor Chad Turchman ist heute mein Gast im Radio Salzburg Café. Mein heutiger Gast im Radio Salzburg Café ist ein Brückenbauer zwischen der islamischen und österreichischen Kultur, Chad Turchman. Du bist aus Syrien geflüchtet, wie wir vorher schon besprochen haben, eigentlich mit dem Ziel Schweden.
Mir war ziemlich egal, wohin. Und Schwedisch lernen, ich glaube, das ist auch nicht einfacher als Deutsch. Aber irgendwie herrscht so ein falsches Bild von der deutschen Sprache im arabischen Raum, weil alles, was wir über Deutsche und Österreicher kennen, ist durch die amerikanischen Filme über den Ersten oder Zweiten Weltkrieg. Und
das heißt, alle Österreicher und Deutsche sind Nazis, genau, so wie viele hier glauben, alle Moslems sind Terroristen.
Genau, so was die amerikanischen Filme über den Islam auch vermitteln, ganz genau. Und man nimmt an, ja, alle sprechen wie Adolf Hitler und so, tarat, also so eine harte Sprache. Aber als ich hier war, musste ich mich vom Gegenteil überzeugen, dass deutsche Sprache sehr weich und sehr, sehr auch melodisch sein kann. Also es ist auch eine sehr schöne Sprache.
Du bist ja studierter Anglistiker, hast in Damaskus studiert und in der Verwaltung, in der Stadtverwaltung von Damaskus gearbeitet. Jetzt gerade in dieser Zeit wird wieder viel darüber diskutiert, warum flüchten Menschen überhaupt aus ihrer Heimat. Was war bei dir der Grund?
Ja, diese Frage ist leider wieder aktuelle. Für mich war der Grund, dass ich einen Einberufungsbefehl bekommen habe, zum Militär zu gehen. Und 2014, da war der Krieg sehr explosiv, sehr, sehr heiß in Syrien. Und es hieß, wenn du zum Militär gehst, musst du entweder auf Menschen schießen oder selber erschossen werden. Und ich wollte wieder noch, das war eine klare Haltung, Gewalt ist einfach keine Lösung. Ich wusste auch nicht, an wen ich schießen soll. Das war nicht klar. Ich weiß immer noch nicht so. Da gibt es tausende Gruppierungen und Milizen und so weiter. Und ich kann nicht mal einen Huhn schlachten. Ich kann es nicht. Und
das heißt, wenn man in Syrien zum Militär berufen wird, dann ist man automatisch damit auch Teil dieses Bürgerkriegs.
Ja, eindeutig. Und ich wollte auch nicht so weit kommen. Ich bin zuerst in Libanon geblieben, habe versucht zu arbeiten, aber es war nicht möglich. In Libanon gibt es zu der damaligen Zeit 1,5 Millionen geflüchtete Syrer. Und Libanon hat überhaupt 4 Millionen Einwohner. Also das heißt, jede dritte Person ungefähr ein Syrer war. Und es war eine unglaubliche Stimmung, sehr gehitzt, sehr, sehr angespannt gegenüber Syrer, weil die Menschen haben es nicht mehr ausgehalten. Und in der Türkei habe ich versucht, dasselbe zu machen. Und ich habe für einen Monat $300 bekommen. Und das war nicht so als Paketenträger. Das war nicht meine Vorstellung vom Leben. Ich wollte einfach wohin gehen, wo ich erstens als Mensch respektiert werde und in Würde leben kann und auch schreiben, wieder schreiben kann. Weil Schreiben ist immer schon so meine Leidenschaft gewesen.
Du bist in Österreich aber dann mehr oder weniger durch Zufall gelandet. Würdest du es im Nachhinein als schicksalshaft bezeichnen, dass man dich da aus einem Zug nach Deutschland rausgeholt hat?
Genau, es war sehr schicksalhaft. Es war so eine eher Schicksalfügung, dass ich hier bin und jetzt mit dir spreche. Das ist einfach diesen zwei Polizisten zu verdanken.
Du bist da im Zug nach Dortmund gesessen und dann sind eben zwei Polizisten gekommen und die haben dich kontrolliert.
Genau. Also ich habe meine Endstation auf dem Weg mehrmals geändert, gewechselt, weil je nachdem, wen ich getroffen habe, mit wem ich geredet habe. Und dann war ich mit einem Freund, der Kito, und den habe ich in Griechenland kennengelernt. Und dann haben wir so eine wirklich sehr intensive Freundschaft gepflegt, sehr enge Freundschaft, und wollte dann mit ihm nach Dortmund gehen, weil dort hatte er einen Bekannten, einen Verwandten. Und wir sitzen im Zug, wir haben den Zug von Wien nach Dortmund genommen. Und so die letzte Station in Österreich, ich glaube, das war vor Passau, so bei Braunau. Und da steigen zwei Zivilpolizisten oder Geheimdienstler. Und obwohl ich neben Kito sitze, die befragen mich aus und haben mich aus dem Zug rausgeholt, und ihn haben sie gar nicht betrachtet, als gäbe ihn nicht. Also wäre das wirklich so ein Auftrag. Du musst nur diesen, den brauchen wir hier in Österreich. Ganz, ganz, ganz absurd, unverständlich. Ja, am Anfang habe ich gesagt, was mache ich hier? Die sagen, das ist Austria. Und sie sagen, Austria, ich habe Austria noch nie gehört, weil Austria heißt auf Arabisch ein Nemsa. Ich kenne Austria nicht. Und dann habe ich gesagt, Australien? Na, ich schlafe noch, wahrscheinlich das gar nicht so sein. Australien ist viel zu weit weg von hier. Und dann habe ich verstanden, dass Austria, Österreich, unser ein Nemsa auf Arabisch ist. Und ja, ich meine, ich weiß nicht, wie mein Leben in Dortmund oder Schweden ausgesehen hätte, aber mit dieser Frage beschäftige ich mich ehrlich gesagt auch gar nicht, weil ich bin sehr froh, hier in Österreich gelandet zu sein. Ich habe hier ein sehr schönes Leben.
Chad Turchmann heute im Radio Salzburg Café. Wie war das für dich, als sie dich da aus dem Zug geholt haben? Du warst plötzlich in einem Land, in das du nie wolltest. Du hast niemanden gekannt. Du warst von deinem Freund getrennt. Wie strukturiert und organisiert man sich da neu? Was waren da deine Gedanken?
Ja, viele Gedanken hat man in dem Moment nicht. Das ist ja ein Schockzustand. Ich bin auf dem Bahnsteig gestanden und habe einen Augenkontakt mit Kito im Zug gehabt, wie der Zug so langsam abfährt. Und ich sage, hey, lässt du mich jetzt alleine, komm, steig aus, wir bleiben beide in Österreich. Aber, und dann wollte ich auch sicher ihm nicht so verraten und sagen, der ist auch Syrer. Er ist einfach weggefahren, und dann war für mich okay, keine Ahnung, die haben mich dann zu einer Polizeistation mitgenommen. Sie waren, muss ich sagen, sehr, sehr nett, weil ich habe auch sehr viel geweint und die haben so viel Mitleid mit mir gehabt. Und auf der Polizeistation, sie haben mich quasi so nackt untersucht, aber nachher so was zum Essen gebracht, und dann sind wir nach Dalheim gefahren und nach ein paar Tagen nach Berndorf bei Salzburg. Und ich meine, so die Zeit in Berndorf war sehr intensiv, dass ich wirklich so schnell wieder in den Rhythmus des Lebens gekommen bin. Die Einheimischen haben uns jeden Tag besucht. Die haben uns ganz viel unternommen, kochen, gemeinsam lernen, Sport machen, fortgehen, irgendwie eine Veranstaltung besuchen, Dinge organisieren. Und ich war sehr, sehr beschäftigt mit dem Leben und auch mit dem Ankommen. Und dann nach ein paar Monaten musste der Jungscharheim an den nächsten Mieter weitergegeben werden. Und die haben uns dann umverlegt, also weiter so verteilt. Und da bin ich mit einem Freund nach Radstadt gekommen und da zugewiesen. Und das war für mich dann hoch oben.
Ihr habt euch da auf eine gewisse Art und Weise abgesondert gefühlt.
Ja, wenige haben sich für das Haus interessiert vom Ort.
Jetzt ist die Angst vor dem Fremden ja manchmal groß, die Angst hierzulande vor den fremden Menschen. Wie war das bei dir? Hattest du auch eine Angst, in die Fremde zu gehen?
Ja, sicher. Das ist auch warum ich überhaupt geschrieben habe, warum ich überhaupt jetzt das mein Leben so Transparenz stelle, das auch sagen will. Es ist nicht nur so, dass Einheimische vor die Fremden Angst haben, sondern ich habe auch Angst gehabt, weil für mich waren die Einheimische auch Fremde und ich habe nicht gewusst. Und wir sind alle Menschen und Menschen sind mehr oder weniger gleich, also sind gleichwertig, aber sind nicht gleich. Also so, wir sind sehr unterschiedlich und ich habe nicht gewusst, wie ich mit diesen Unterschieden umgehen kann. Und ich habe auch am Anfang, ich war sehr, sehr offen, sehr, sehr positiv eingestellt. Und dann hat man so bestimmte Dinge erlebt, die einen abgeschreckt haben, weißt du?
Man muss vielleicht auch einmal definieren, dass so eine Flucht ja auch was ganz anderes ist, als jetzt in ein anderes Land auszuwandern. Du konkret, glaube ich, hattest 2 Tage Zeit, deine Flucht vorzubereiten, wenn man da überhaupt von Vorbereitung sprechen kann.
Ja, Vorbereitung fand ich statt. Genau, ich habe den Einberufungsbefehl bekommen und am Montag und am Mittwoch bin ich gegangen, obwohl ich nie im Leben vorhatte, Syrien zu verlassen. Das war einfach so aus dem Nichts rausgerissen. Und obwohl ich vor einem Jahr von einer islamistischen Gruppe bei Damaskus entführt wurde für einige Tage, trotzdem war das für mich keine Option, Syrien zu verlassen.
Aber du beschreibst das auch im Buch, du wurdest gefangen genommen, warst ein paar Tage im Keller eingesperrt, dein Vater musste dann Lösegeld zahlen, das heißt, du hast da auch hautnah erlebt, wie schnell das gehen kann, dass man da einfach mit den falschen Leuten zusammenkommt und von heute auf morgen um sein Leben kämpfen muss.
Genau, also das war für mich, wie du gesagt hast, sehr hautnah. So, ich bin der Einzige, der von diesen 5 Menschen im Keller, der am Leben noch ist. Nicht nur das, ich habe auch erlebt, dass so ständig in die Stadt Bodenraketen gelandet sind. Ich habe es mehrmals erlebt, dass eine Rakete eingetroffen ist und Menschen um mich herum gestorben sind. Und trotzdem wollte ich bleiben, weil was mache ich woanders? Ich kenne die Ferne nicht.
Und es war eben dann der Einberufungsbefehl zum Militär, der dazu geführt hat, dass du geflüchtet bist. Zuvor ist dann noch der ganze Familienrat in Damaskus zusammengesessen. Wie sehr da auch die Familie hinter dir gestanden ist, darüber werden wir weitersprechen nach 8:30 nach den Radio Salzburg Nachrichten. Chad Deutschmann ist heute mein Gast im Radio Salzburg Café. Der Einberufungsbefehl zum syrischen Militär war für dich so etwas wie ein Todesurteil, hast du heute schon erzählt. Deshalb hast du dich vor mittlerweile 6 Jahren entschlossen, aus deiner Heimat zu fliehen. Ein Entschluss, der damals mit der gesamten Familie gefällt wurde.
Genau, das war nicht meine eigene alleine entschieden, sondern mit dem Rückhalt der Familie. Sie wollten auch, dass ich gehe. Am Anfang gab so Vorschläge, so versteck dich, weißt du nicht, du musst einfach nicht mehr in die Arbeit gehen. Aber dies war keine Option auch. Ich kenne Menschen, die kaputt gegangen sind vom Verstecken.
Und wie geht man dann jetzt so ganz pragmatisch gesehen so eine Flucht an? Das schafft man ja nicht alleine.
Ja, es ist sehr unterschiedlich. Es gibt so das Geschäftsmodell Schlepper, also die dann irgendwie mit Schlauchboot, mit LKWs und so weiter dich weiterbringen. Es gibt ja auch Schlepper, die etwas teurer sind, die dir gefälschte Unterlagen besorgen, dass du fliegen kannst.
Also woher hat man dann diese Kontakte? Ich glaube, da ist viel über die sozialen Medien gegangen.
Genau, ganz genau. Also es ist so, dass Menschen, die schon gegangen sind, die teilen dann ihre Erfahrungen über die sozialen Medien. Da gibt es so Gruppen und dann empfehlen sie oder raten sie ab und so berichten sie. Davon habe ich sehr profitiert. Ich habe dann die Hälfte meiner Flucht selbstständig zurückgelegt. Das war dann auch durch diese Tipps und Ratschläge. Aber es gibt auch Schlepper, die selber dann so für sich Werbung machen, also so wie Politiker vor dem Wahlkampf oder so.
Das ist wirklich ein eigenes Geschäftsfeld, in das man da Einblick bekommt, beziehungsweise das man dann eben auch braucht, um von einem Land ins nächste zu kommen.
Genau, und auch sehr teures Geschäft. Also meine Reise hat mir insgesamt 8.000 Euro gekostet. Und wenn ich mir denke, wenn es eine strukturierte, institutionalisierte so Möglichkeit gegeben hätte, wo Länder Menschen aus solchen Situationen, so Not und Gefahr, also Kriegsgebieten kommen, so aufnehmen, dass auch dieses Geld in die Integration investiert wird. Also ich weiß, das ist eine idealistische Vorstellung und nicht umsetzbar, aber es wäre schon interessant, darüber nachzudenken. Und
das Ganze ist ja auch ein sehr gefährliches Geschäft. Auch das hast du mitbekommen. Es gibt da sehr wohl auch Gut und Böse und nicht jeder Schlepper, den man für seine Flucht bezahlt, bringt einen dann auch dorthin, wo man hin möchte.
Genau, also Schlepper sind letztendlich Menschen wie wir, aber die machen es auch als Geschäft, als Job. Also Ich habe es erlebt, dass wenige sich interessiert haben, ob du ankommst oder nicht. Der eine Schlepper in der Türkei, der hat uns in ein Schlauchboot gesetzt, 36 Menschen, Mitternacht, Neumond, und der hat uns einfach so geschickt, dass wir uns unserem Schicksal überlassen waren. Also, und es war auch so, dass das Boot zerstört wurde und wir sind fast ertrunken.
Du bist zweimal auf so einem Boot gesessen und hast es zweimal versucht. Man fragt sich da ja auch immer, wenn man diese Bilder in den Medien sieht, warum steigen die Menschen überhaupt in so kaputte Schlauchboote?
Ja, das ist eine sehr, sehr interessante, sehr, auch sehr existenzielle Frage, warum man das tut. Aber ich bin überzeugt, so um festzulegen, so grundsätzlich, um so die Dinge klarzustellen, kein Mensch verlässt seine Heimat freiwillig. Also ich habe auch nach der Flucht als Asylbetreuer 3 Jahre beim Samariterbund, habe ganz viele Menschen getroffen. Mir sind viel Menschen mit verschiedenen Geschichten begegnet. Und was ich aus diesen Erfahrungen herauskristallisieren kann, ist, dass wirklich kein Mensch seine Heimat freiwillig verlässt. Und das ist alleine die Frage, zeigt eigentlich, in welchem Zustand man sich befindet, wenn man in so ein Schlauchboot einsteigt. Also einfach so, wenn man muss nicht selber erlebt haben, man muss einfach so empathisch versucht nach sich hineinzuversetzen. In welchem Zustand bist du? Was, wovor du auch flüchtest, dass du das auch machst? Also, und das ist, sollte viel Klarheit schaffen, warum das wirklich so zustande kommt. Und ist es Verzweiflung? Ist es Gleichgültigkeit? Ist es einfach sehr, sehr schwierig. Also ich kann manchmal das nicht in Worten fassen. Aber der Lebenswille ist viel stärker, als man sich denkt. Also ich habe es auch selber, ich war selber überrascht, dass wenn man so weit ist und in dieser Situation ist, so, da taucht so eine ungeheure Kraft in uns. Also ich nenne das auch so elastische Seele, dass wir dann handeln. Und ich glaube auch, dass jeder Mensch diese Kraft in sich hat, wenn man an seine Grenze gedrängt wird. Und
das heißt, die Hoffnung ist da auch noch viel größer als die Angst?
Ja, die Hoffnung sogar blindet die Angst. Im Geschehen hast du keine Angst. Dieses Herdrasen und Klopfen, ist es nicht die Angst, sondern das Handeln. Also ist es auch in der Traumaforschung jetzt bekannt, dass du bist erst traumatisiert, wenn du erstarrst. Also es gibt so diese 3 Reaktionen, instinktive Fluchtkampf und Erstarrung, Immobilisation. Und das ist das Trauma, also das dritte. Und im Handeln, du bist am Handeln, du bist nicht im Trauma.
Du selber hast dich danach auch viel mit Trauma beschäftigt und auch eine Ausbildung zum Traumatherapeuten gemacht. Da werden wir heute dann auch noch darüber reden. Chad Turtschmann, heute mein Gast im Radio Salzburg Café. Sie hören das Radio Salzburg Café. Einen schönen guten Morgen. Chad Turtschmann, in deinem Buch »Wenn der Jasmin auswandert« schilderst du deine Flucht aus Syrien. Du hast da laufend neue Entscheidungen treffen müssen. Mit wem gehst du mit? Wem kannst du vertrauen? Hast du im Nachhinein das Gefühl, du wurdest beschützt, dir wurden die richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt zu Hilfe geschickt? Oder denkst du, du hattest das Glück, das andere vielleicht nicht hatten?
Das ist so eine Zusammensetzung von Glück und von auch starken Willen, sagen wir so. Ich habe zwar im Buch von 5 Schutzengel berichtet, die mir einfach an verschiedenen Stellen einfach aus dem Nichts aufgetaucht sind und mir eine Station weitergebracht haben. Bei manchen denke ich wirklich, dass sie einfach vom Himmel auf die Erde geschickt wurden und diese Aufgabe erledigt haben. Aber es ist wirklich schwierig. Du bist so ein Zustand, das ist wirklich voller Adrenalin und man handelt und man will weiter, weil sicher habe ich so einige Zeiten erlebt, wo ich einfach nach meinen Versuchen am Flughafen in Athen abzufliegen, illegal mit gefälschten Unterlagen, wo ich mir sage, okay, ich kehre in die Türkei und mache diesen Job weiter mit den Paketträgen. Aber das war dann nach ein paar Stunden wieder weg. Ich will weiterkommen. Und zudem, ich möchte so ganz gerne zu dem vorigen Abschnitt, warum man seine Heimat verlässt, es ist einfach auch klar, solange Kriege gibt, solange Waffen verkauft werden, solange einfach so skrupellos mit dritten Weltländern gehandelt wird, wird auch Krieg geben. Ich möchte niemandem Schuld zugeben, aber der Krieg wird ausschließlich mit den Waffen gemacht, die von den mächtigen Ländern geliefert wurden. Und ich meine, das ist dann kein Wunder, dass, was man zurückbekommt davon. Also 2015 hat Deutschland 22 Milliarden Euro von Waffenverkauf verdient. Das ist auch durch das Virus klar geworden, was auf der anderen Seite der Welt passiert, könnte mich auch beeinflussen. Und es ist ein Irrglaube zu sagen, wir wollen unser Glück für uns behalten oder unser Leid für uns behalten. Glück und Leid ist es bekanntlichermaßen immer teilbar. Oder
es gibt überall die eine, aber auch die andere Seite. Es ist ein Wechselspiel.
Ganz genau.
Du hast deine Flucht in einem Buch niedergeschrieben. Es ist eine Tragödie. Du beschäftigst dich sehr wohl, aber auch mit der Komödie. Du hast jetzt aus deiner Geschichte auch ein Comedy-Programm gemacht. Du bist der Flüchtling ihres Vertrauens. Warum ist das für dich wichtig, deine eigene Geschichte auch mit einer gehörigen Portion Humor zu betrachten?
Es ist einfach so für mich so eine Art Therapie oder Zufluchtort, so ein Unterschlupf, dass man sagt, so, ich möchte diese Erfahrungen mit Humor aufarbeiten. Und es gibt so ein bekanntes Zitat oder ein Motto, dass Humor ist Tragödie, aber plus Zeit. Das ist quasi, wenn da gerade der Urlaub schief geht, das, und es ist sehr, sehr nervig, aber nach 2 Jahren redet man darüber und lacht, so erzählt das als Witz. Und ich habe gemerkt, auch in Lesungen, dass es das Thema sehr, sehr, sehr hart ist, so unverdauerlich, also schwierig zu vermitteln ist. Und immer wieder habe ich das durch Humor vermittelt, durch Witze und durch das sogar immer wieder so Feedbacks nach den Lesungen bekommen habe. War das jetzt eine Lesung oder ein Kabarett? Es war für mich so also die Art und Weise, wie ich das so aufarbeite. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn das so jetzt gut ankommt in Lesungen, dann mache ich das offiziell als Comedian. Und ich habe mit vielen Kabarettisten geredet, dass sie für ein Solo-Programm 1 Jahr lang brauchen, um zusammenzuschreiben. Bei mir war einfach, ich habe von den Lesungen, von den Anekdoten, was ich damals erzählt habe, das zusammengestellt und habe ich das Programm und ich habe es dann mehreren Bühnen angeboten.
Und in Seekirchen hatte es Premiere und du machst damit nun auch eine kleine Österreich-Tour. Über die kulturellen Unterschiede zwischen Österreich und Syrien, die du da ja auch zum Thema machst, über die reden wir auch noch in der nächsten Stunde nach 9 nach den Radio Salzburg Nachrichten. Chad Turchmann, du bist Jugendcoach, Autor. In deinem neuen Stand-up-Comedy-Programm nimmst du auch sehr humorig die kulturellen Unterschiede zwischen Österreich und Syrien aufs Korn. Hast du in Österreich eigentlich beim Ankommen so etwas wie einen Kulturschock gehabt? Dinge, an die du dich wirklich erst hast gewöhnen müssen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke mir, ich komme aus Damaskus. Damaskus ist
die älteste Stadt der Welt.
Genau, außerdem die älteste Hauptstadt der Welt. Und es ist nicht, wie man sich manchmal vorstellt, so Kamele und Zelte und Wüste. In Damaskus gibt es sogar Schwimmbäder, wo Frauen ganz normal Bikini anhaben. Und ich bin dann hier gekommen und es war schon anders. Also so, weiß nicht, so die Art und Weise, zum Beispiel Umgang mit Nacktheit. Also ich war im Fußballverein und auf einmal stehen alle Mitspieler um mich herum nackt. Boah, das war für mich, was ist los? Das macht man bei uns nicht. Obwohl bei uns sind die Männer viel zärtlicher zu sich. Wenn man sich begrüßt, küsst man sich auf den Wangen 2-mal oder umarmt sich. Ist ganz normal, dass wenn wir chillen oder Film anschauen, dass ein Freund von mir seinen Kopf auf meinen Schoß hat. Ist ganz normal. Oder dass wir eingehängt gehen, wenn wir spazieren. Das ist ganz normal. Aber Nacktheit geht nicht. Das ist so ein Paradoxon. Und das musste er erstmal gewöhnen. Ich habe mir gedacht, okay.
Muss ich es jetzt auch machen oder nicht?
Bevor sie glauben, ich bin, weiß ich nicht, so, also, dass ich so eine Phobie habe. Ich habe Augen zugemacht, habe mich ausgezogen. Es ist nicht nur so mit der Sache. Ich meine, ich habe auch viel von der österreichischen Kultur kennengelernt, so diese diszipliniert sein, was Arbeit angeht, so was Zuverlässigkeit. Das bei uns ist oft so, ja, machen wir morgen. Aber hier, wenn du einen Auftrag hast und versprochen hast, heute zu beenden, dann wird es erwartet, dass du auch so machst. Aber bei mir war so, ja, irgendwann das Leben endet und die Arbeit endet nie. Da gibt es einen Spruch auf Arabisch, kein Stress. Und Pünktlichkeit, ich habe auch, also bei mir war es so, dass wenn meine Freunde verabredet habe, ich habe immer, wenn wir uns um 10 sehen wollten, dann habe ich gesagt, okay, treffen wir um 9:30. Treffen wir uns um 9:30. Und dann ist er um 10:30 gekommen. Also das, damit man im Voraus ein bisschen Zeit nach hinten schiebt. Aber hier ist anders. Wobei das ist auch manchmal unheimlich ist. Also wenn ich meine österreichischen Freunde zum Essen eingeladen habe, um 4, dann hat um 4 geläutet an die Tür. Das war es auch für mich, wenn ich wohin gegangen bin zum Essen, auch befremdlich. Dass man kommt rein und das Essen steht schon am Tisch. So kenne ich das nicht. Bei uns ist eher so, man kommt rein, man kocht gemeinsam und irgendwann isst man am Schluss. Und das war so befremdlich, weil man kommt an, will mit dem Gastgeber oder Gastgeberin reden, ein bisschen ins Gespräch kommen, aber man kann nicht, man muss sitzen und essen. Und man will das Essen auch genießen. Das ist so eine komische Situation, man sitzt und spricht nicht so. Deswegen habe ich das bei meinen österreichischen Freunden so abgewöhnen müssen. Wenn sie zu mir kommen, dann lasse ich sie zuerst Zwiebeln schneiden, wir weinen dann zusammen und dann essen wir. Das ist so.
Ein neuer Brauch. Über weitere Gepflogenheiten zur Völkerverständigung reden wir gleich noch. Das ist das Radio Salzburg Café. Schönen guten Morgen. Es sind sehr oft Vorurteile, die eine gute Kommunikation, ein gutes Zusammenleben verhindern, sei es nun zwischen zwei Menschen oder mehreren Nationen. Chaturchman, wir haben vorher schon über Klischees gesprochen. Was ist denn für dich so das schlimmste Klischee, das man vielleicht hierzulande über deine Heimat Syrien hat?
Ja, es gibt viele Vorurteile, so dass man die Frauen unterdrückt oder dass man immer so mürrisch und grantig ist oder dass man kein Alkohol trinkt, kein Schweinfleisch, und das stimmt bei mir ja gar nicht. Also es ist auch in Syrien war es so, dass die Frauen heimlich alle die Hose anhaben. Also es stimmt gar nicht. Angefangen von meinem Vater, Onkel, die Frauen bestimmen alles. Es ist einfach ein irrer Glaube. Es ist wirklich nicht so. Und ich trinke zwar Alkohol, aber nicht wie Österreich. Auch wenn ich jetzt das Klischee umdrehe. Für mich war auch so ein Kulturschock, der Umgang mit Alkohol. So viel Alkohol habe ich noch nie gesehen, dass so viel Alkohol getrunken wird. Ich denke, dass in Österreich Anlässe ausgedacht werden, um Menschen zum Alkohol zu trinken. Weil so Frühschoppen oder weiß nicht was. So. Es geht bei jedem Anlass. Auch ich war so schockiert, in Beerdigung Alkohol trinkt. Das Beerdigung ist so ein Anlass zum Trauer. Da muss man so eben sich traurig zeigen. Aber man trinkt das. Ich habe auch gefragt bei einer Beerdigung, ja, damit wir so in hoch leben oder irgendwas. Ja, in und dich lebst du jetzt hoch nicht. Das war für mich so wirklich am Anfang sehr schräg, so, weil ich bin auch mit einigen Freunden aus Berndorf das erste Mal fortgegangen. Dann waren wir bei einem Freund, wir haben Alkohol getrunken und ich war dann fertig. Ich wollte dann nach Hause und dann habe ich gesagt, das war nur Vorglühen. Also wir gehen jetzt erst fort noch. Es ist so dieser Umgang mit Alkohol für mich war wirklich so ein sehr befremdlicher Akt.
Jetzt bist du seit 5 Jahren hier in Österreich. Wie hältst du denn Kontakt mit deiner Familie zu Hause?
Ja, über das Internet, also Skype oder WhatsApp. Meine Mutter ist eine sehr sture Frau. Sie hat sehr starken Willen. Sie will oder sie hat vor, mich jeden Tag anzurufen. Und sie macht das seit 6 Jahren. Jeden Tag. Und
auch während der Flucht?
Ja, die ganze Zeit. Und Was glaubst du, ist immer die erste Frage, die sie stellt?
Wie geht's dir?
Na, sie fragt, was hast du gegessen? Das ist immer so, was hast du... Manchmal esse ich nicht, aber ich habe das dann so im Vorhinein einige Fotos vom Internet, vom Essen runtergeladen und dann schicke ich ihr einfach irgendwelche Fotos und sie schreibt, boah, da geht's dir wirklich gut in Österreich. Meine Mutter ist wirklich ein großartiger Mensch. Also so, dass diese bedingungslose Liebe zu erleben, ist ein Segen.
Viele haben sich ja gewundert vor 5 Jahren während der Flüchtlingsbewegung, dass es ja den Flüchtlingen gar nicht so schlecht gehen kann, weil die sind alle mit ihrem Handy gekommen. Dieses Handy ist, glaube ich, aber lebensnotwendig.
Ist wirklich lebensnotwendig. Ohne mein Handy hätte es nicht geschafft, weil so durch Google Map und so und auch den Kontakt mit der Familie. Ich habe mehr Verbindung zu meinem Handy jetzt als vor der Flucht, weil mein ganzes Leben spielt sich am Handy ab. Und ich meine, ich habe es auch oft in Interviews gehört, ja, wir erinnern uns an den Flüchtlinge vom Zweiten Weltkrieg, sie waren verdreckt und die haben kein Handy und die waren wirklich arm. Die Flüchtlinge jetzt, die schauen anders aus. Und ich denke, aber die Welt hat sich verändert. Und ich bin nicht wegen Geld geflüchtet. Ich habe gut verdient in Syrien. Außerdem, wenn jetzt den Flüchtlingen jetzt besser geht als die Flüchtlinge von damals, ist das dann zu schade oder sollte man das den Menschen vergönnen? Ich verstehe das Argument nicht. Es ist einfach so, ich verstehe auch, was man will dahinter, weil jede Frage, jedes Argument hat einen Hintergrund. Ich verstehe nicht, warum man ist dann genervt, wenn den Menschen vielleicht mit gepflegtem Aussehen, also gepflegtem Outfit daherkommen. Ist es doch was gut, dass die Menschen nicht so leiden wie damals.
Im Radio Salzburg Café zu Gast ist heute der syrische Autor Cad Turcman. Die Angst, der Hass auf alles Fremde entsteht ja auch dadurch, dass man sich selber, seine Rasse, seine Kultur, seine Religion überhöht. Welche Erfahrungen hast du damit in Österreich gemacht?
Das gibt es ja, aber bei weitem nicht bei allen. Ich habe wirklich sehr viele positive Erfahrungen, sehr viele herzliche, nette Menschen in Österreich kennengelernt, in deren Herzen ich Heimat gefunden habe. Für diese Überheblichkeit habe ich auch oft, ist mir auch oft begegnet. Man glaubt, er ist einfach besser als anderen. Und ja, das ist einfach traurig, diese Überheblichkeit. Das ist auch zum Teil sehr Narzissmus, so zu denken, kulturelle Unterschiede könnten überlegener als anderen sein, wobei das ist auch eindeutig Teil des Rassismus. Rassismus bezog sich damals auf genetische, auf körperliche Merkmale, jetzt auf kulturelle. Und ich meine, jede Kultur an sich ist eine Bereicherung. Man muss die Dinge wirklich wertfrei begegnen. Und ich habe das auch so gemacht. Ich finde es als Privileg, von zwei Kulturen, von zwei Hochkulturen zu privilegieren, so arabische und österreichische. Ich habe zu mir die Dinge genommen, die mir meiner Meinung nach passen und die Dinge weglassen, die eben nicht passen. Man muss einfach schon ein bisschen die Dinge reflektieren.
Es wird viel diskutiert seit einigen Jahren, wie Migration gelingen kann. Hättest du für dich da einen Schlüssel gefunden oder ist diese Frage einfach viel zu groß?
Die Frage ist viel zu groß, aber ich habe sie sehr oft beantwortet. Ich kann einfach nur sagen, erstens Empathie, also von beiden Seiten. Wirklich, Empathie ist sehr wichtig, so sich in die Lage der anderen hineinzuversetzen. Als Migrant, als Flüchtling, als Zuwanderer, sich in die Lage der anderen hineinzuversetzen und diese Ängste zu verstehen. Und die berechtigt sind, weil 2004 nach dem Krieg im Irak standen 4 Millionen Iraker in Syrien. Und das war für alle große Angst. Ist es berechtigt? Ich verstehe auch diese Angst. Aber umgekehrt auch zu verstehen, warum diese Menschen fliehen, in welchem Zustand sie sind, das ist erstens sehr wichtig. Und dann kommt die Sprache. Also oft wird von der Sprache geredet, aber ich glaube, das ist Empathie viel wichtiger. Und dann gibt es Sprache, weil Sprache ist auch Schlüssel zu den Herzen, dass wir miteinander kommunizieren können. Aber es ist wirklich sehr schwierig. Am Anfang, ich habe mich als sprachbehindert gefühlt. Ich habe so viele Gedanken, so viel zu sagen gehabt, aber ich habe die Worte nicht. Es war so, als würde ich ganz viel meine Gedanken durch so ein Nadelohr so hineinpressen wollen mit diesen wenigen Worten, die ich auf Deutsch konnte. Und das war oft frustrierend. Und was ich weiß und sicher behaupten kann, dass wenn die Integration gelingen soll, sollen die Menschen einen großen Grad an Frustration, Toleranz haben, weil das erlebt man oft. Und ich erlebe auch bei vielen Landsleuten, die dann so passiv geworden sind, weil sie sich nicht ausdrücken können. Und ich kenne Menschen, die seit wir gekommen sind, ich kenne einen Mustafa, der versucht jeden Tag Deutsch zu lernen und der schafft A1 immer noch nicht, weil er zu Hause keine Bildung genossen hat. Und ich kenne Menschen, ich arbeite ja mit Jugendlichen, die seit 3 Jahren hier sind und sie reden bei weitem besser als ich. Sie sind einfach ein Wunder. Und da denke ich mir, wir sollen auch individuell auf Menschen eingehen. Integration ist nicht so eine Form, wo jeder reinpassen soll. Wir sind Menschen, wir sind sehr individuell und wir sollen den menschlichen Aspekt in uns berücksichtigen. Und es ist eine Sache, die auf 2 Ebenen passiert, also keine Einbahnstraße, weil ich bringe dir was bei und du bringst mir was bei. Also, weil wir kommen jetzt wieder auf die Überheblichkeit-Frage, weil ich denke auch schon, jeden Mensch, den ich aus anderer Kultur kennenlernen, bereichert mein Leben, schärft mein Blick auf die Wirklichkeit. Und das ist auch wichtig so wahrzunehmen. Es ist nicht nur unsere Kultur, die richtig ist und sie sollen sich anpassen. Integration ist viel, sehr vielschichtig und ich glaube, in dieser Frage können wir wirklich jetzt 3 Stunden lang reden.
Und die Zeit haben wir nicht mehr, aber wir könnten einen musikalisch-interkulturellen Austausch machen. eine der beliebtesten Sängerinnen im Nahen Osten, die dort täglich im Radio gespielt wird, ist Fairuz. Und die hören wir jetzt auch in Radio Salzburg. Das ist heute ein Radio Salzburg Café mit Chad Turchmann. Um nochmal kurz auf gelungene Integration zurückzukommen, hat das nicht auch etwas mit Offenheit und vor allem auch mit Vertrauen zu tun?
Sicher, Vertrauen ist das Wichtigste. Also das erlebt jeder, dass man sich erst öffnen kann, wenn man so vertraut sich und nicht einer Inspektion unterlegen ist. Du erlebst das oft so, oder ich erlebe es oft so, dass man kommt an und es gibt so Wohlwollen, so eine Sympathie und Empathie entgegengebracht, bereits, also so da ist. Und manchmal, auch oft auf der Bühne erlebe ich das so. Und komme an, okay, jetzt zeig uns, überzeug uns vom Gegenteil. Diese Prüfung, du zeig uns, dass du nicht der Böse wie alle anderen bist. Und da kann ich mich sowieso nicht öffnen. Und ich meine, ich muss für niemanden was beweisen. Beweisen ist eindeutig das schlechte Instrument. Deswegen, es ist eine schwierige Sache, deswegen sage ich Empathie und Vertrauen.
Jetzt gibt's im Leben oder im Berufsleben manchmal diesen 5-Jahres-Plan, wenn man auf deine vergangenen 5 Jahre zurückblickt. Du bist von Damaskus aus nach Österreich geflüchtet, hast Deutsch gelernt, hast ein Buch geschrieben, hast ein Stand-up-Comedy-Programm kreiert, stehst auf der Bühne, arbeitest hier in Österreich für Akzente mit Jugendlichen. Du hast in diesen 5 Jahren sehr viel erlebt und sehr viel geschafft. Was sind deine Wünsche für die nächsten 5 Jahre?
Wie wir am Anfang über diesen freien Raum der Flexibilität für den Zufall zu lassen, habe ich das nach wie vor. Also ich habe schon jetzt so Ziele. Also ich arbeite jetzt an einem Roman, der fast fertig ist. Es geht um Liebe und Terror, Zeiten von Krieg. Ich wollte keine Fortsetzung von Wenn der Esmin auswandert schreiben, wie mein Leben in Österreich aussieht, weil ich stecke noch im Prozess und ich wollte erst, wenn ich einen Überblick und ein bisschen Abstand von der Sache habe, dass ich die Dinge reflektiere. Ich könnte ja das Buch schreiben jetzt, aber ich glaube, es wird nicht so definierter oder nicht so sensibler wie nach ein paar Jahren. Deswegen habe ich mir Zeit gelassen und ich habe jetzt den Roman geschrieben. Und nachher schreibe ich das dann, ein Buch, das über mein Leben in Österreich und all diesen Geschichten zu erzählen. Und das ist was Schriftstellen angeht. Ich bin nach wie vor so, ich mache viel Workshops in Schulen zum Thema Zusammenleben und auch so mein Stand-up-Comedy. Zu Lesungen werde ich auch sehr oft gebucht. Es gibt alle Termine auf meiner Webseite. Und ich versuche einfach so da weiterzumachen, weil ich schreibe sehr gerne. Ich schreibe auch Gedichte, ich schreibe Kolumnen für einige Zeitungen und Zeitschriften. Für eine Zeitschrift schreibe ich regelmäßig Biber von Wien. Und ich sehe meine Rolle einfach als Vermittler, als ein Mensch, der inzwischen steht. Also.
Dein Großvater war Geschichtenerzähler in Damaskus. Hast du das Gefühl, dass du da irgendwie in seine Fußstapfen trittst? Würde er stolz auf dich sein?
Ja, also er ist 98, telefoniere oft mit ihm. Hat sich auch den Schritt in den sozialen Medien geschafft. Er hat WhatsApp und so, wir schreiben oft. Vor 20, eher so 23 Jahren. Er hat beim Kaffeehaus in der Altstadt von Damaskus gearbeitet als Geschichtenerzähler. Da gab es keinen Fernseher, sondern es gab einen Sessel, so ein bisschen abgehoben von anderen. Und der ist oben gesessen und hat Geschichten erzählt, so mit viel Körpereinsatz, mit viel so Drama. Und ich bin immer mitgegangen und ich habe mich immer fasziniert, wie er so Welt in Worten fasst, so seine Worte, so wie Farben aussehen oder wie Geschmacksrichtungen schmecken. Und das hat mich immer fasziniert. Ich wollte immer Geschichtenerzähler werden. Und das habe ich auch sehr, sehr oft gemacht. Zum Beispiel, wenn meine Eltern mich ins Haus gebracht haben, ins Bett gebracht haben, sie haben keine Geschichten erzählt, sondern ich habe ihnen Geschichten erzählt. Und das ist so jetzt aktuell mehr oder weniger meine Aufgabe, so ein moderner Geschichtenerzähler.
Chad, ich danke dir, dass du uns heute deine Geschichte erzählt hast. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft und alles Liebe. Danke für das Gespräch.
Danke für die Begegnung.